So, und jetzt zu meiner Predigt, Advent. Eine der Millionärsfragen für die Kinder im Unterricht, wenn wir mal spielen kurz vor Weihnachten, heißt, was heißt Advent eigentlich übersetzt? A, Vorbereitung, B, Ankunft, C, Abfahrt oder D, heilige Zeit? Uns wird meistens falsch beantwortet. Also heilige Zeit kommt schon mal vor und Vorbereitung. Aber Ankunft, naja, eher nicht. Nur wer es vielleicht im Unterricht wirklich gut mitgekriegt hat. Wir haben die Vorbereitungszeit Advent. Und für mich ist es so eine Zeit in drei Ebenen. Einmal bereiten wir uns eigentlich nur auf das Fest vor, Jesus wurde geboren. Und erinnern uns nochmal, wie Gott alles vorbereitet hat. Und Weihnachten dann das große Fest. Aber Ankunft bedeutet genauso, dass Jesus heute bei uns noch ankommen will. Und dass wir das immer, dass wir dazu bereit sind, macht den Weg bereit, dass Jesus bei uns ankommen kann. Und dann nicht zu vergessen, dass Jesus wiederkommen will, dass er wieder ankommen will hier auf dieser Erde. Die Adventszeit ist das Nachdenken darüber, dass Jesus wiederkommt. Dreimal ankommen. Früher Weihnachten, heute bei mir und Jesus kommt wieder. Ankunft. Ich habe noch mal ein bisschen so nachrecherchiert, seit wann es die Adventszeit eigentlich gibt. Wir feiern ungefähr seit dem 4. Jahrhundert Weihnachten. Ostern war es schon vorher, aber seit dem 4. Jahrhundert ungefähr Weihnachten. Und dann ist irgendwie so eine Vorbereitungszeit entstanden. Eigentlich eine Fastenzeit, wie vor Ostern. Irgendwie hat sich das jetzt verschoben. Irgendwie ist es jetzt eine Fresszeit geworden. Aber es war mal eine Fastenzeit. Ja? Und man hat es interessanterweise auch schön lange feiern, nicht feiern, sondern fasten wollen. Nämlich seit dem heiligen Martin. Und übrig geblieben ist immer noch, dass man an Heilig Martin richtig schlemmert. Wir zum Beispiel im Geschäft essen immer ganz. Also einige von uns bestellen sich zum heiligen Martin eine Gans. Und dann ist ja am 11.11. ist der Martinstag, da wird ja auch schon Fasching angefangen. Und zack, ist Fasching schon wieder vorbei. Ein Tag. Weil früher da die Adventszeit begonnen hat. Das Fasten. Viele wissen es ja nicht, ich auch nicht. Wusste nicht, dass der Martinstag damit eine Verbindung hatte. Keine Ahnung. Seit ungefähr 1000 Jahre lang feiern wir aber Advent in 4 Sonntagen. Hat mal ein deutscher Kaiser festgelegt. 4 Sonntage und wenn der Heiligabend ein 4. Advent ist, dann machen wir nicht noch einen extra, sondern ist der Heiligabend der 4. Advent. Das haben wir dem Kaiser Konrad zu verdanken. Das war so Advent feiern. Und wenn ihr Leute seid, die die Losung lesen und die Wochensprüche lest, dann merkt ihr, wir sind zwar in der Schlemmerzeit, wir essen einen Haufen Kekse, trinken einen Haufen Glühwein und ähnliches, aber in den Lesungen zu Advent geht's, Wochenspruch letzte Woche, siehe, dein König kommt. Er ist noch nicht da, er kommt. Wochenspruch diese Woche, seht auf und erhebt eure Häupter. Da heißt, da geht es um die Wiederkunft Jesu. Wenn die Zeiten schlimm werden, habt keine Angst, sondern seht auf und erhebt eure Häupter. Eure Hilfe kommt woanders her. Und der nächste Wochenspruch ist, bereitet dem Herrn den Weg. Seid bereit, dass der Herr kommen kann. Ein Wort dafür, für das Kommen des Herrn, ist Apokalypse. Ich weiß nicht, was ihr denkt bei Apokalypse. Das Wort hat sich so ein bisschen entwickelt zu alles geht unter, totale Kampf und alles ist vorbei. Apokalypse. Aus dem Griechischen Apo heraus, Kalypse verborgen, versteckt. Da ist jemand noch verborgen und er kommt wieder heraus. Unsere Übersetzung heißt Offenbarung. Er kommt wieder. Er kommt wieder, Jesus. Und damals haben die Leute schon gewartet. Die Juden haben gewartet auf den Messias, dass er kommt. Und ich gehe mit euch jetzt zurück in diese erste Adventszeit zu Zacharias. Ihr wisst es ja schon, vorher angeschrieben. Und ich lese euch Lukas 1 in Auszügen und erzähle manchmal so zwischendrin ein bisschen. Es war die Zeit des großen Herodes. Herodes war König in Judäa. Und da lebte der Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth. Zacharias war aus der Gruppe, der Priestergruppe der Abia. Das war ja, diese Gruppe gab es schon seit dem großen König David, 1000 Jahre alte Tradition. David hatte sie damals eingeteilt, bevor es den Tempel gab. Und er, seine Familie, gehörte zu dieser Priestergruppe Abia. Und Elisabeth, die stammte von Aaron ab. Aaron war der erste Priester überhaupt. Als Mose mit dem Volk aus Ägypten auszog, war Moses Bruder Aaron der erste Priester überhaupt. Also sie stammten wirklich aus gutem Hause ab. Aber jetzt lebten sie immer noch gerecht vor Gott. Die Gebote und die Regeln von Gott waren ihnen sehr wichtig. Nur Kinder. Kinder hatten sie nicht. Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Und jetzt waren sie alt. Zu alt, um Kinder zu bekommen. Und dann hatte Zacharias Dienst im Tempel. Es gab so viele Leute, man schätzte um die 20.000 Priester im Land. Aber so viel brauchte man ja nicht. Also hatte man sie in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe kam nur zweimal im Jahr für eine Woche dran, den Gottesdienst zu halten, die Opfer zu bringen. Und jetzt war Zacharias mit seiner Gruppe dran. Eine Woche Priesterdienst im Tempel. Und weil sie so viele waren, gab es gar nicht so ganz viele Aufgaben für jeden. Und wer macht jetzt was? Es wurde gelost und Zacharias bekam die Aufgabe, das Rauchopfer zu bringen, in das Heilige hinein, in den großen Tempel hineinzubringen. Und er nahm die Räucherschale, der Tempel strahlte. Er war ungefähr erst 20 Jahre erbaut, vom großen Herodes nochmal verschönert und vergrößert. Und er durfte heute hinein und das Rauchopfer darbringen. Draußen betete auf dem Hof die ganze Volksmenge. Und das Räucheropfer, das Gebet der Leute stieg nach oben und das Räucheropfer stieg auch nach oben und beides stieg hoch zu Gott. Er ging rein in den Tempel, ein Riesenportal, und dann stand im Heiligen nur der siebenarmige Leuchter, der Tisch mit den Schaubroten und der kleine Tisch für das Räucheropfer. Er brachte die Schale mit dem Weihrauch und anderen Harzen, das schön dampfte und räucherte, hinein. Und auf einmal erschien rechts neben dem kleinen Räucheraltar ein Engel. Zacharias erschrak. Und dann überkam ihn eine große Furcht. Aber der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen. Und der Herr hat Großes bestimmt für ihn. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Vom Mutterleib an wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurechtbringen zu dem Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen im gleichen Geist und gleicher Kraft wie der Prophet Elia und die Herzen der Väter wieder zu den Kindern wenden. Und Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und vor Gott gerecht zu denken. So wird er ein Volk dem Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Und als der Engel fertig war, stand Zacharias da und sagte, und woran soll ich das erkennen, dass das alles so kommen wird? Ich bin alt. Und meine Frau ist auch alt. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu bringen. Doch höre, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er immer noch nicht aus dem Tempel rausgekommen war. Und dann kam er heraus. Und konnte nicht sprechen. Er machte ein Zeichen. Ich stelle es mir so vor, wie damals keine Mikrofone, Silenzium. Ja. Aber er blieb stumm. Und als die Zeit des Priesterdienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Und bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate komplett zurück. Aber sie sagte, das hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Das Kapitel 1 geht weiter, dass der Engel Gabriel jetzt auch zu Maria kommt. Und dann geht Maria zu Elisabeth und besucht sie. Und bei diesem Besuch hat Maria einen Lobgesang, der als Psalm im Kapitel 1 drinsteht. Und dann war die Zeit gekommen, dass Elisabeth ihren Sohn bekam. Und die Nachbarn und Verwandten hörten das und sagten, Gott war wirklich noch mal barmherzig. Und sie freuten sich alle mit ihr. Und als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zur Beschneidung und sie wollten ihm den Namen seines Vaters geben, Zacharias. Das war wohl so üblich, Name des Vaters, erstgeborener Sohn. Aber die Mutter widersprach und sagte, er soll Johannes heißen. Und sie hielten ihr entgegen, Johannes? In eurer Verwandtschaft heißt niemand Johannes. Warum soll der Johannes heißen? Das kann doch nicht sein. Und dann machten sie ein Zeichen. Scheinbar war Zacharias nicht nur stumm, sondern auch taub, denn sie sprachen durch Zeichen zu ihm. Und er ließ sich ein Wachstäfelchen bringen und schrieb auf, er heißt Johannes. Da wunderten sie sich alle. Aber in dem Augenblick konnte Zacharias wieder reden. Und er begann, Gott zu loben. Und große Furcht kam über die aus der Nachbarschaft. Und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Und alle, die davon hörten, sagten sich, was wird aus diesem Kind mal werden? Denn offensichtlich stand er unter einem besonderen Schutz des Herrn. Und ihr wisst alle, was er wird. Es wird Johannes der Täufer. Und er wird den Weg für Jesus bereiten. Und so fängt Gott die ganze Geschichte an, etwas vorzubereiten. Ich gehe mit euch jetzt ein bisschen den Text lang und habe mir so ein paar Punkte rausgeholt. Ich lese noch mal Vers 6 und Vers 7. Beide lebten gerecht. Sie hielten sich in allen genau an die Gebote. Wie geht's weiter? Ach so, danke. Sie hielten sich genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn, aber sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Sie lebten gerecht in ihrer Tradition, 1000 Jahre alte Tradition des Abia. Ihr könnt es nachlesen in 1. Chronik 24, Vers 10. Da steht der Name Abia als eine Abteilung. Traditionen helfen manchmal, weil sie stark sind. Weil wenn nichts Lebendiges da ist, tragen sie trotzdem weiter. Sie haben bloß ein Problem. Manchmal verselbstständigen sie sich und keiner weiß mehr, warum man diese Tradition hat. Dann ist es schwierig. Bei Zacharias half die Tradition. Er wollte darin bleiben und er war sehr, sehr treu. Und nicht nur das Äußere, sondern sie lebten gerecht. Also innerlich. Und das wird extra betont, dass er so ein Priester war. Denn viele Priester machten den Dienst, Fullstop und dann ihr eigenes Leben und interessierten sich nicht. Aber sie lebten nach der Tradition. Aber gleich in dem Satz danach kam er und trotzdem hatten sie keine Kinder. Und sie blieben treu, obwohl sie nicht das Erwünschte von Gott hatten. Treu zu bleiben, wenn Gott nicht danach handelt, was ich eigentlich möchte. Treu zu bleiben, wenn Dinge anders laufen, als ich sie haben möchte. Und zu sagen, ich bleibe treu. Und es war damals echt eine Schmach, kein Kind zu haben, zumal als Priester. Bei uns ist es vielleicht auch manchmal so, wenn Leute sagen, bringt mir nichts, habe ich mir anders vorgestellt, habe ich mir anders gewünscht, dass sie sich distanzieren. Vielleicht treten sie nicht gleich aus der Gemeinde aus, aber distanzieren sich ein bisschen, bringt doch alles nichts, kann ich ruhig ein bisschen weniger kommen, kann ich ruhig ein bisschen weniger machen. Treu sein. Und zu wissen, das gefällt Gott. Ich mache das jetzt für Gott und nicht für meine Wünsche. Ist mein erster Punkt für euch. Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Und auf Zacharias fiel das Räucheropfer. Und die ganze, und ich lasse ein bisschen aus, die ganze Volksmenge betete draußen. Das Räucheropfer ist sozusagen ein Zeichen für Gebet. In der Offenbarung steht, da standen die 24. Ältesten vor dem Thron und sie hatten goldene Schalen mit Räucheropfer. Und dann heißt die Erklärung, das sind die Gebete der Heiligen. So wie Rauch aufsteigt, so steigt das Gebet auf. Im gemeinsamen Gebet Gott wirken spüren. Manchmal sind unsere Gefühle da nicht und es betrifft uns nicht. Aber trotzdem vor Gott gemeinsam zu stehen und unsere Gebete gemeinsam und unseren Lobpreis gemeinsam zu Gott zu bringen, ist was Besonderes. Ist der Begegnungsort Gottes. Und hier an der Stelle benutzt Gott genau diesen Ort, diesen Begegnungsort. Das, draußen betet das Volk, er bringt dieses Räucheropfer da, um Zacharias zu begegnen. Und ich glaube, so ist Gott, so handelt Gott eben, so bereitet Gott eben seine Wege vor. Mitten in der Versammlung, im großen Gebet, gemeinsamen Gebet kann er zu uns sprechen und bereitet da etwas vor, wie bei Zacharias. Wir können alle auch einsam zu Hause beten und das ist wertvoll, Stille vor Gott zu haben. Ich will das nicht klein machen, das meine ich überhaupt nicht. Aber dieses gemeinsame Stehen vor Gott, der Begegnungsort damals gewesen. Und ich glaube, es ist heute noch der Begegnungsort, wenn wir gemeinsam vor Gott stehen, dass er uns ansprechen will, dass er was vorbereiten will. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Natürlich erschrickt er. Wir würden alle erschrecken. Aber da steht noch der Zusatz, und große Furcht kam über ihn. Der hat also nicht nur, das hat er auch, er erschrak. Aber dann kam große Furcht über ihn, weil der Engel da war. Und hier zeigt sich, wenn Gottes Gegenwart ist, dann ist wirklich was Besonderes da, was uns fürchten lässt, was uns zittern lässt. Vielleicht denkst du, ich bin ja eigentlich ein ganz guter Christ und ich lebe hier so mein Leben und ich würde mich freuen, wenn ich Gott begegne. Ich glaube, es haut uns alle vom Sockel. Also wenn du in der Schrift nachliest, da ist keiner, der locker bleibt, wenn er eine Engelserscheinung hat oder vor dem Thron steht in der Offenbarung, die fallen alle um. Jesaja sagt, wehe mir, ich vergehe. Oder Johannes in der Offenbarung sagt, als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Und dieses Recht schaffen vor Gott, was Zacharias ja hatte, dass er so gelebt hat, dass es Gott gefällt, das ist so eine relative Rechtschaffenheit hier unter uns. Man weiß, wer ist treu zu Gott, wer betet viel, wer setzt sich ein für Gott. Aber das ist so eine Rechtschaffenheit vor uns. Und da sollten wir nicht zu stolz drauf sein, denn vor Gott sieht alles nochmal ganz anders aus. Ich glaube, Gott ist so viel größer und wir werden uns alle erschrecken. Und wissen, das ist eine andere Nummer. Mehr kann ich nicht sagen, also so empfinde ich das. Das ist eine andere Nummer. Und der Engel sagt zu ihm, dein Gebet ist erhört. Offensichtlich muss es irgendwie noch um dieses Kind gegangen sein, dass sie ein Kind haben wollten. Weil der Engel sagt, ihr werdet einen Sohn bekommen. Ich glaube nicht, dass Zacharias gebetet hat, schenk uns einen Sohn, der der Vorbereiter ist für den Herrn, der vorausgeht und der da Großes tut und der krass sein wird, sondern ich glaube, der hat gebetet, schenk uns einen Sohn, der weiter in dieser Priesterfamilie dienen kann und dass wir nicht so eine Schmach haben, kinderlos dastehen. Aber aus diesem einfachen kleinen Gebet macht Gott ein Riesending. Zuerst haben sie zwar keinen Sohn, aber jetzt kriegt er einen Sohn und dann kriegt er gleich so einen, hardcore. Kein Wein, kein Bier, in der Wüste leben und richtig radikal sein. Johannes der Täufer stirbt, weil er radikal ist, weil er immer die Wahrheit sagt, weil er keine Angst hat vor Menschen. weil er radikal ist. Das hat Zacharias ganz bestimmt nicht gebetet. Ich sage es jetzt nicht als Drohung, sondern ich glaube, wenn wir unsere kleinen, normalen Gebete beten, kann Gott für sein Reich noch was anderes draus machen. Viel mehr, als wir sehen können. Also, dass es nicht nur um meine Wünsche geht, sondern dass es um Reich Gottes geht und viel weiter, als wir sehen können. Ich denke an meinen alten Pastor, der ist geboren in den letzten Kriegsjahren. Und sie waren auf der Flucht von Stettin nach Rostock. Und ihm ging es ganz schlecht und er sollte im Krankenhaus bleiben. Aber seine Mutter sagt, wir müssen fliehen, ich nehme ihn mit, ich will wenigstens wissen, wo sein Grab ist. Und sie hat ihn mitgenommen und hat zu Gott gebetet und hat gesagt, wenn er überlebt, dann soll er dir gehören. Dann soll er für dich was machen. Ehrlich gesagt hat sie ihm das nie gesagt. Und er hat eine ganz normale Kochlehre gemacht und später wurde er dann auf zweiten Wege Pastor. Und da erst hat sie ihm die Geschichte erzählt. Manchmal beten wir so kleine Gebete. Und Gott wirkt doch für sein Reich, vielleicht nicht für uns immer sichtbar, mehr als wir denken. Da sagte Zacharias zu dem Engel, woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Ich bin alt, meine Frau ist auch alt. Der Zweifel ist ein prominenter Gast in allen prominenten Geschichten der Bibel. Wir haben ihn hier. Wir haben ihn zu Ostern beim ungläubigen Thomas. Wir haben ihn beim Missionsbefehl, wo Jesus auferstanden war, seine Jünger raussendet. Und dann heißt es, und einige zweifelten. Der Zweifel ist einfach irgendwie immer dabei. Scheint Gott nicht zu stören. Er ist da. Er kommt hoch. Aber hier hat er eine echte Konsequenz. Zacharias wird stumm und kann nicht mehr sprechen, bis alles erfüllt war. Und das war jetzt sozusagen Zweifel physisch spürbar. Weil wenn du zweifelst, kannst du dein Zeugnis nicht mehr weitersagen und wenn du zweifelst, kannst du nicht mehr Gott loben. Dann zweifelst du. Und für mich ist das wie so ein Ausdruck von Zweifel. Er konnte nicht mehr weitersagen. Er konnte ja gar nicht mehr sprechen. Und er konnte nicht mehr loben. Zweifel will Absicherung. Eigentlich hatte Gott ihm den Engel geschickt als große Glaubenszusage. Wow, der Engel Gabriel. Und er zweifelt trotzdem. Also der Zweifel wird in gewisser Weise unser Kompagnon sein, bis wir wieder Glauben haben und dann können wir wieder Zeugnis geben und dann können wir wieder loben. Von Herzen loben. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und etwas später, für Elisabeth kam die Zeit der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Wir im Deutschen haben ja nur das Wort Zeit, aber im Griechischen haben wir ja das mehrere Worte, eins zum Beispiel heißt Chronos, einfach die ablaufende Zeit. Stück für Stück läuft die Zeit weiter und den Kairos. Und Wikipedia sagt zu Kairos, Im Neuen Testament bedeutet Kairos die festgesetzte Zeit im Plan Gottes, die Zeit, in der Gott handelt. Also es ist eine besondere Zeit. Neuen Testament, bei Luther heißt es oft, als die Zeit erfüllt ist. Eine besondere Zeit, jetzt kommt das Kind zur Welt. Oder der Engel sagt zu Zacharias, wenn die Zeit erfüllt ist, dann, wenn dieser besondere Zeitpunkt ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche besonderen Zeiten erlebt habt, persönlich im Leben, wo ihr gedacht habt, jetzt hat Gott gesprochen. Oder vielleicht auch was Größeres. Für mich persönlich gibt es einen Punkt, wo ich sage, das war Zeit Gottes. Vielleicht geht es euch nicht so, weil die meisten von euch aus dem Westen sind. Aber ich bin im Osten aufgewachsen und als Wendezeit war, war ich 25. Und die Atmosphäre damals war bei uns zum Schneiden. Und der 40. Jahrestag war der 7. Oktober 89. 40 Jahre, das ist Gottes Zahl für Vollendung, ja. Also nee, also für die Zeit des Jammers ist vorbei, die Fastenzeit ist vorbei, sage ich jetzt mal. 40 Jahre lang feiern wir am 7. Oktober. Und ich weiß noch, es war so, dass wir alle dachten, was passiert jetzt hier? Ich hatte Freunde, die waren mit in der Gethsemane-Kirche da, wo immer viel los war. Und ich habe mich aber mit anderen Leuten in Berlin getroffen und wir haben an diesem 7. Oktober einfach nur gebetet, dass hier nicht alles in die Luft geht und dass Gott was Gutes draus macht. Aber keiner von uns ahnte, dass die Mauer in einem Monat fallen würde. Keiner. Es war sowas von Gottes Zeit für mich und für viele, dass ich es nicht anders sagen kann. Es waren 40 Jahre um und das System kollabierte. Und nicht, weil wir das gemacht haben. Da sind so viele kleine Sachen gewesen, die kannst du nicht machen. Du kannst dir sozusagen den Versprecher von Schabowski in der Pressekonferenz, das soll jetzt sein, den kannst du nicht machen. Auch an der Bornholmer Straße, als damals der Offizier gesagt hat, wir lassen fluten, wo alle Leute dann nach Westberlin durften. Das kannst du nicht machen, das sind persönliche Entscheidungen von irgendwelchen Leuten gewesen. Ich weiß noch, wie Pastor Braune damals zu uns sagte, es war Gottes Zeit. 40 Jahre waren um. Es ist Gottes Zeit gewesen. Der Kairos, wenn Gott besondere Zeiten hat, für dich in deinem Leben, vielleicht für uns hier in der Gemeinde, wenn einfach die Zeit erfüllt ist und jetzt fängt was Neues an. Mein letzter Punkt. Ich habe jetzt hier 4 Verse zusammengeschrieben aus dem ganzen ersten Kapitel. Und ehrlich gesagt, dieses erste Kapitel in Lukas hört sich für mich manchmal an wie so eine Pfingstgeschichte. Da kommt immer zu der Heilige Geist. Johannes der Täufer ist schon seit im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Maria wird schwanger und sie sagt, wie soll das geschehen? Und es kommt der Heilige Geist. Elisabeth und Maria treffen sich. Und dann wird Elisabeth mit Heiligem Geist erfüllt. Und sie fängt an, wie so ein Loblied über Maria zu singen. Und zum Schluss kommt auch noch Zacharias, als er widersprechen kann. Da wurde Zacharias, der Vater des Johannes, vom Heiligen Geist erfüllt und sprach wie ein Prophet. Es sind die üblichen Dinge zur Vorbereitung. Treue, wie Zacharias. Gemeinsames Beten, der Ort der Gottesbegegnung. Es ist Offensein für den Heiligen Geist. Und wenn der Zweifel dazwischen ist, ist es für Gott kein Problem. So bereitet Gott Dinge vor.